Ja, guten Morgen und herzlich willkommen auch an unseren Gäste. Ist jemand zum ersten Mal da? Bitte kurz Zeichen geben, okay. Ja, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr da seid und ja, einfach genießt die Zeit im Hause Gottes. Wir wollen Gott die Ehre geben, wir wollen ihm ehren mit allem, was wir tun, alles, was wir sagen und schön, dass ihr heute da seid. Ich habe nicht gewusst, und da fand ich einen tollen Hinweis von Schoner, dass das Grundgesetz heute Geburtstag hat. Habe ich es richtig verstanden schon, oder? Okay, Grundgesetz, ja. Also ich würde einfach nur sagen, kleinen Kommentar und mein Glückwunsch an das Grundgesetz und möge der Herr uns mit deiner Anwesenheit noch lange segnen. Und ihr wisst ja, viele gute Sachen, was gemacht werden, die sind eine gewisse Erosion und Dekadenz ausgesetzt oder wie sagt man, Entropie. Ne? Also viele gute Dinge, die gehen langsam kaputt. Und mein Wunsch heute an das Grund, für das Grundgesetz, dass noch lange intakt bleibt. Ne? Amen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Grundgesetz. So, wenn ich mich nicht irre, ich glaube, ich war das letzte Jahr dran mit der Pfingstpredigt. Und dieses Jahr habe ich gemerkt, ja, ich bin wieder dran. Ich fühle mich geehrt, das zu tun. Aber dann habe ich mir gedacht, ja, man kann nicht immer wieder die gleichen Sachen sagen, sondern ich habe mir überlegt, die Pfingstpredigt ein bisschen anders zu gestalten, um ein bisschen spannender zu machen. Und ich mag anfangen mit einem untypischen Text aus Richter, Kapitel 15, ja, Vers 9 bis 14. Da geht es um Simson, der viel Ärger gemacht hat mit den Philistern. Ne? Das war ein Richter, was Gott dem Israel versprochen hat, um Israel aus der, sagen wir so, der Unterdrückung und Knechtschaft der Philister zu befreien. Und Simson ist gekommen, hat viel Ärger gemacht, hat also in diesem Kapitel zum Beispiel diese 300 Füchse, ja, paarweise gebunden mit Fackeln und hat die Füchse durch die Felder und Getreidefelder von den Philister geschickt und hat alles in Brand gesteckt. Also hat schon viel, viel Ärger verursacht an den Philister. Und was ich interessant finde, in der Bibel, in Gottes Wort steht, das gefiel dem Herrn. Ja? Das waren die Unterdrücker Israels. Und der Herr hat Samson geschickt, um Ärger zu verursachen und auch Gerichte auszuüben an die Philister. Und natürlich Israel aus der Hand der Philister zu befreien. Da mag ich kurz lesen, besonders ab Vers 9. Ich habe ein bisschen den Kontext erklärt. Da zogen die Philister hinauf und lagerten sich in Juda und ließen sich in Lechi nieder. Aber die Männer von Juda sprachen: Warum seid ihr gegen uns heraufgezogen? Sie antworteten: Wir sind heraufgekommen, um Simson zu binden, damit wir ihm antun, was er uns angetan hat. Da zogen die 3000 Mann von Juda hinab zur Felsenkluft von Etam und sprachen zu Simson: Weißt du nicht, dass die Philister über uns herrschen? Warum hast du uns das angetan? Also Ärger. Er sprach zu ihnen: Wie sie mir getan haben, so habe ich ihnen getan. Sie sprachen zu ihm: Wir sind herabgekommen, um dich zu binden und in die Hand der Philister auszuliefern. Simson sprach zu ihnen: So schwört mir, dass ihr selbst nicht da über mir herfallen wollt. Sie antworteten ihm: Nein, wir wollen dich nur binden und in der Hand ausliefern und wollen dich bestimmt nicht töten. Und sie banden ihn mit zwei neuen Stricken und führten ihn von der Kluft herauf. Als er nun nach Lechi kam, angebunden, da jauchzten ihm die Philister entgegen. Große Freude. Die haben gejauchzt. So dumm. Deren Retter, der Mann mit außergewöhnlichen Kräften, der kam ihnen zu helfen, wurde gebunden und in die Hand der Philister geliefert. Da kannst du nur jauchzen als Feinde Israels, oder? Gut, das fand ich ein sehr, sehr interessanter Bibeltext. Dazu aber später. Wie ich gesagt habe, ich will es ein bisschen spannender machen. Ungewöhnlich für die Pfingstpredigt. Gut, aber jetzt zu Pfingsten. Was wurde am Pfingsten gefeiert aus der jüdischen Perspektive? Das ist eine gute Frage. Ich habe in meiner letzten Pfingstpredigt ein bisschen in die Tiefe gegangen. Und die Juden haben am Pfingstfest den sogenannten Schavuot, Fest der Wochen. Man hat nach dem Passa den ersten Wochentag, der Sonntag, übrigens wo Jesus auferstanden ist, man hat diesen ersten Tag genommen und dann hat man 7 Wochen gezählt. Und nach 7 Wochen hat man den Tag bestimmt, heute ist Schavuot, das Pfingstfest. Der Tag, an dem die große Sommerernte anfing. Wir Christen, wir sagen kurz und knackig, am Pfingsten ist die Gemeinde entstanden, da kam der Heilige Geist. Aber die Jünger damals, die Juden, die hatten im Kopf Schavuot. Die hatten diesen Begriff von Sommerernte. Da fängt jetzt die große Sommerernte an. Und wo der Heilige Geist über sie kam, dann hatten sie auch diesen Bild im Kopf, die große Ernte. Und auch Jesus hat ein paar Gleichnisse gegeben mit der Ernte, wo eine Absonderung der Kinder Gottes von der Welt stattfindet. Die Welt will nicht viel mit Gott zu tun haben, und Jesus hat dieses Gleichnis von der Ernte den Jüngern erzählt, wo eine Trennung stattfindet, eine Absonderung. Und das hatten sie im Hinterkopf, wo Schavuot gefeiert haben. Die Versammelten dort am Tag der Pfingsten, da waren die Erstlinge eine große Ernte, die über Jahrtausende sich strecken wird. Auch heute ruft Gott seine Kinder aus dieser Welt, um sie abzusondern, um die zu seiner Gemeinde hinzufügen. Nicht umsonst heißt die Gemeinde Gottes auch Ekklesia, die Gemeinde der Herausgerufenen. Über das, was am Pfingstfest passiert ist, wird auch noch heute sehr viel diskutiert. Die einen sehen das, die anderen das. Aber ein paar Dinge sind sehr, sehr klar und deutlich. Der versprochene Tröster wurde vom Himmel geschickt. Wo in das Alte Testament der Heilige Geist nur über bestimmte Leute kam, nur selektiv, am Pfingsten kommt der Heilige Geist über seine ganzen Brandbreite über alle Gläubigen und in einem Riesenausmaß wie nie zuvor. In Johannes Kapitel 7, Vers 38 steht, wer an mir glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Also die erste Ausgießung des Heiligen Geistes. Jesus sagt, der wird kommen, und zu der Zeit, wo er mit ihnen spricht, der Heilige Geist war einfach noch nicht da. Was noch am Pfingsten passiert, ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. Apostelgeschichte 1, 4 bis 8. Als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten um die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel. Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien bis an das Ende der Erde. Wir sehen in diesen drei Bibelstellen, wir sehen, dass es ein Anfang der Arbeit des Heiligen Geistes stattgefunden hat. Das erste Mal, wo er gekommen ist, in diesem Ausmaß, dann fand die Taufe im Heiligen Geist. Und einige wollen auch diese Erfüllung mit dem Kreis, mit dem Kraft des Heiligen Geistes. Ich würde nicht so weit gehen, sondern mir war lieber das Ganze, was am Pfingsten passiert ist, in diese zwei Kategorien einzustufen: die erstmalige Gabe des Heiligen Geistes und die Taufe mit dem Heiligen Geist. Also dann kam dieser 50. Tag nach der Auferstehung, und ich will jetzt aus dem Apostelgeschichte Kapitel 2 lesen, 1 bis 4. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig zusammen. Der Herr hat einen Kalender, der hat eine Agenda, er hat einen Zeitplan. Und er macht nicht einfach so Sachen willkürlich, ich hätte Lust, das oder jenes zu machen, sondern er hat einen Plan. Also dieser Tag, der war einfach geplant vom Gott. Und nicht einfach so, sondern an dem Tag der Schabbat, der großen Ernte. Es hat, wie gesagt, sehr viel zu bedeuten. Und dann lesen wir weiter, man hat ein Brausen vom Himmel, diesen gewaltigen Wind, dann hat man diese Zungen wie Feuer gesehen, wie sie sich aufgeteilt haben auf die Gläubigen. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Die waren ja nicht allein. Das war die Versammlung von Jünger Jesu, von den Gläubigen. Die hatten viele Leute um sich herum, die einfach diese übernatürliche Manifestation einfach nicht verstehen konnten. Die waren bestürzt, die waren erstaunt und die hatten eine ganze Menge Fragen. Was ist da eigentlich los? Es waren fromme Juden aus der ganzen Welt, die kamen nach Jerusalem zu Schavuot. Und auf einmal das, was ist das? Dann, ich will einfach eine kleine Beobachtung machen. Und zwar, wer mit dem Heiligen Geist getauft wird, merkt es. Der weiß es ganz genau, dass es stattgefunden hat. Und die anderen sehen auch. Weil es gibt auch Meinungen, ja, der Heilige Geist, der macht viel in uns, macht im viel in unserem Leben, aber wir merken es gar nicht und die anderen merken es auch nicht. Und man versucht das irgendwo in eine Sphäre zu verschieben, ja, wo man es nicht weiß und man kann es auch nicht so gut erklären. Aber wir sehen, dass diese Auswirkung des Heiligen Geistes wurde erfahrbar. Die Jünger haben es erfahren, die haben es gewusst und die anderen haben es auch gewusst. Also es gibt ein Leben vor der Geistestaufe und ein Leben nach der Geistestaufe. Und was mir so gefällt im Alten Testament, wo Samuel den König Saul salbt. 1. Samuel Kapitel 10, Vers 6. Das gefällt mir so gut. Samuel erzählt Saul, hey, Gott hat dich auserwählt, dass du der König über Israel sein wirst. Erzählt ihm viele Sachen, du wirst deine Eselinnen von deinem Papa finden, da werden dir Propheten entgegenkommen, hat ihm viele Sachen vorausgesagt. Unter anderem sagt Samuel dem Saul, da wird der Geist des Herrn über dich kommen, dass du mit ihnen weissagst, also mit diesen Propheten, die ihm entgegenkommen. Und du wirst einen anderen Mann, in einem anderen Mann verwandelt werden. Das gefällt mir so gut. Da wird der Geist des Herrn über dich kommen und du wirst in einen anderen Mann verwandelt werden. Hat eine Veränderung stattgefunden in König Saul. Es ist nicht so, dass du es nicht weißt, dass du es nicht erfährst, sondern du weißt es und die anderen wissen es auch. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Aber zurück zu Pfingsten und zu dem Ereignis. Und die Leute, die diese übernatürliche Manifestation gesehen haben, waren bestürzt, erstaunt und hatten Fragen. Und auf einmal ergreift Petrus das Wort, ja, die Pfingstpredigt, ja, und er erklärt es den Leuten, was da passiert ist. Unter anderem Jesus, der Sohn Gottes, der erhabene König, baut seine Gemeinde auf. Er ist der König, er ist auferstanden, ihm wurde die Macht gegeben im Himmel und auf Erde. Und aufgrund seines Opfers, seiner Auferstehung, er hat das Recht, Leute aus der Welt auszuwählen. Er sondert jetzt Leute aus der Welt für seine Gemeinde ab. Der Beginn der großen Sommerernte, Shavuot. Und Petrus sagt unter anderem, ihr seid auch herzlich eingeladen, Teil dieser Ernte zu werden. Ihr seid eingeladen, Teil der Gemeinde Jesu zu werden. Apostelgeschichte 2, 14 bis 18 werde ich nur ein paar Bibelverse aus dem ganzen Text vorlesen. Petrus zitiert und er erklärt, was da passiert ist. Unter anderem zitiert er den Propheten Joel. Ne? Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und auf eure Söhne. Und eure Töchter werden weissagen und eure jungen Männer werden Gesichter sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Was macht Petrus hier? Er erklärt, wenn der Heilige Geist kommt, dann hat es Auswirkungen oder Kraftwirkungen. Der Heilige Geist bringt diese Kraftwirkungen mit. Es kann nicht sein, dass du einen Gast zu Hause hast oder dass jemand in deine Wohnung kommt und du merkst es nicht. Du siehst da einen Rucksack, also ich erzähle jetzt von mir, wenn wir Gäste haben, da gehe ich verschlafen von der Nachtschicht raus und auf einmal sehe ich einen Rucksack, den ich nicht kenne, ein paar Schuhe, die ich nicht kenne, an der Garderobe hängt eine Jacke, die ich nicht kenne, vielleicht eine Zahnbürste, die ich nicht kenne, andere Farbe, andere Form. Und dann weiß ich, okay, ich muss gucken, wie ich mich verhalte, weil ich Gäste habe. Ich merke, dass wir Gäste haben. Und da freue ich mich total. Und die Gäste, die machen sich auch bemerkbar. Die bringen was mit, die bringen gute Laune, die bringen eine gute Zeit mit. Ja? Die bringen Leben im Haus. Ja, man merkt, es gibt auch langweilige Tage bei uns zu Hause. Aber wenn Gäste kommen, ja, also Macht der Gewohnheit, Routine, es stinkt langweilig. Und auf einmal, bam, da hast du Gäste. Und das ist schön. Gäste machen sich bemerkbar. Umso mehr Gäste, die dauerhaft einziehen. Und Petrus sagt, wenn der Heilige Geist kommt, dann gibt es diese Kraftwirkungen. Ja, er verbindet die Ausgießung mit der Kraftwirkung. Paulus erklärt das Gleiche nochmal in Korinther Kapitel 12, Vers 4 bis 11. Und dann werden die Gaben des Geistes zitiert. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen. Er schiebt auch in der Regel. Wenn der Heilige Geist kommt, das ist nicht so mit seinen Kraftwirkungen, dass er dich bespaßen will oder dass du der Herr über diese Gaben nicht. Nein, er gibt sie dir für allgemeinen Nutzen, und meistens für die anderen. Und dann führt Paulus fort und sagt, er erzählt unter anderem ein Wort der Weisheit, ein Wort der Erkenntnis, Gnadengaben der Heilungen, Wirkungen von Wunderkräften, diese Fähigkeit, Geister zu unterscheiden und so weiter und verschiedene Arten von Sprachen. Und dann sagt er am Ende im Vers 11, dies aber, alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jeden persönlich zuteilt, wie er will. Jetzt ist eine ganz große Frage, war das für diese Zeit bestimmt, weil es ist was Neuartiges entstanden, oder ist es auch gedacht für die ganze Zeit, für die ganze Ernte? Weil für mich macht es keinen Sinn, ein Instrument zu kriegen, um eine Ernte, also jemand drückt dir eine Sichel in der Hand, sagt, okay, leg los, und dann kommt später und sagt, nimm dir die Sichel weg und sagt, ja, sieh mal zu, wie du weitermachst mit der Ernte. Macht keinen Sinn. Diese sehr wichtigen Instrumente, diese sehr wichtigen Kraftwirkungen Gottes sind dazu da für die ganze Ernte. Wie lange? Also Apostel Petrus in seiner Hammerpredigt am Pfingsten sagt weiter in Apostelgeschichte 2, Vers 38, da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße, weil die haben gesagt, okay, wir wollen Teil dieser Ernte sein, wir wollen Teil dieses neues Dinges, was Gott unter uns macht, wir wollen Teil sein. Und sie fragen Petrus, was soll man tun? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße, erster Schritt. Und jeder von euch lasse sich taufen auf dem Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind von dem Zeitpunkt des Pfingsten zu den Leuten, die jetzt noch ferne sind. Also die Kinder und die Kinder, wie das Lied, ne? Und die Kinder und die Kinder und die Kinder und die Kinder und die Kinder. Genau. Denn euch gilt die Verheißung, ihr inklusive euren Kindern und allen, die ferne sind, so viel der Herr, unser Gott Herr, zu rufen wird. Wenn es heute einen Ruf für dich gibt und wenn Gott heute noch Leute zu sich ruft, da gilt diese Verheißung. Solange der Herr noch ruft, gilt diese Verheißung. Heiliger Geist mit seinen Kraftwirkungen. Petrus und Paulus zeigen, dass die Ausgießung des Heiligen Geistes Kraftwirkungen mit sich bringt. Und das gilt für dich heute. Und an diesem Punkt trennen sich die Meinungen. Da muss man Klartext sprechen. Es gibt welche, die sind dafür, manche sind dagegen und manche sind nicht sicher. Man meint, ja, am Anfang, diese Kraftwirkungen waren gegeben, um das Evangelium zu bestätigen, neue Völker zu erreichen. Aber heute wird auch noch das Evangelium gepredigt. Es werden neue Völker erreicht. Es gibt die sogenannten Wilden, ja, die vielleicht nicht so wild sind, wie wir denken, die nie gehört haben. Oder Stämme, die tief in Okkultismus und Dämonenanbetung stecken, ja, und da kommt jemand mit dem Evangelium und was glaubt er? Eine Dämonenaustreibung, da wäre doch richtig nice dort bei diesen Okkultisten und die Besessenen, die Teufel anbeten. Da wäre doch nice. Oder dass sie vielleicht in ihrem Dialekt mal ein Wort von Gott, von einem Missionar hören, weil er mit Gott geht und er bringt die Wahrheit mit. Das wäre doch nice, wenn das passiert. Evangelium wird auch noch heute gepredigt. Und es ist doch toll, wenn diese Kraftwirkungen das Evangelium unterstützen. Wir müssen aber total nüchtern sein und total ehrlich. Es gibt auch die falschen Propheten. Also Jesus selber in Matthäus Kapitel 24, Vers 24 sagt, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die aus der Welt zu verführen. Da müssen wir auf der Hut sein. Leute, sagen wir so, aus dem esoterischen Bereich, aus dem Okkultismus, die sind angezogen, weil wenn sie merken, dass eine Bewegung, eine christliche Bewegung, diese Kraftwirkungen haben, sagen, wow, cool, da will ich auch dabei sein. Die mischen sich unter dem Volk. Falsche Propheten. Jetzt ist der Punkt, das ganze, die ganze Pfingstbewegung und auch charismatische Bewegung pauschal abzulehnen und zu sagen, nee, das ist gefährlich und das ist so schief gelaufen und da passiert so viel krumme Dinge und so. Es wäre so, als weil du mal den falschen 100-Euro-Schein in deine Hand hattest, dann sagst du, wow, ich hatte mal 100 Euro, die waren falsch. Und ich habe mir geschworen, ich will nie wieder etwas mit 100 Euro zu tun haben. Was ist das für eine Logik? Wenn ich 10-mal falsche Hunderte habe, in der Hand habe, ich würde trotzdem nicht aufgeben. Ich würde euch sagen, Leute, bringt die ganzen Hunderte zu mir. Ich weiß, sie zu unterscheiden. Ja, ich will dieser Reichtum. Also wenn ihr euch nicht sicher seid mit dem 100 Euro und mit 100 Euro nichts zu tun haben wollen, bringt sie zu mir. Ich werde mich bemühen, sie zu unterscheiden. Aber ich werde auch einen riesen Gewinn davon haben. Das ist halt dieser Gedanke, falsche Propheten, falsche Wunder. Und Jesus gibt diesen Hinweis, manche können so echt sein und überzeugen, dass sogar das richtige Wirken Gottes irgendwie fast identisch ist. Aber es ist halt nicht das, was der Heilige Geist wirkt. Das wird so überzeugend sein, dass sogar die aus der Welt vielleicht reinfallen. Aber wie gesagt, ist es kein Grund, das Kind mit dem Badewasser zu kippen. Es gibt die Kraftwirkungen des Heiligen Geistes, die Gott verherrlichen und die Gemeinde aufbauen. Also man liest in die Apostelgeschichte, dass die Gemeinde wuchs mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist war so kräftig dabei, dass die Gemeinde gewachsen ist. Klar, es gab auch dieser Simon der Zauberer und viele Leute, die von dieser Bewegung angezogen waren und die wollten mitmischen. Ja, aber die sind ausgeschieden und man hat sie erkannt und rebuked. Wie sagt man das? Beseitigt, sagen wir mal so. Die Kraftwirkungen des Heiligen Geistes, die verherrlichen Gott und die Gemeinde Gottes wird aufgebaut. Sie bringen Klarheit, sie bringen Gewissheit. Und es gibt die falschen Wirkungen, die Leute, die mitmischen wollen. Es gibt die falschen Propheten, aber die haben eins im Sinn, sich selbst zu verherrlichen und ihre Taschen voll mit Geld zu stopfen. Die gucken immer auf das Seine, die falschen Propheten, sich in den Mittelpunkt zu stellen und die Taschen voll mit Geld zu machen. Die haben nicht die Verherrlichung Jesu im Sinn. Da müssen wir ganz nüchtern und ehrlich sein. Die pfingstlich-charismatische Bewegung hat eine Menge Käfer und Ungeziefer angezogen und die versuchen, da mitzuspielen. Sie bringen Verwirrungen, Spaltungen, sie geben falsche Hoffnung. Aber Jesus sagt, ihr werdet sie an den Früchten erkennen. 3.000 Euro Anzug, privater Jet und immer, sie wollen nur dein Bestes, dein Geld. Du willst es aber nicht hergeben. Alle wollen mein Bestes, ich will es aber nicht hergeben. Ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte hervor. ein vom Geist erfüllter Christ, der sucht immer in Demut, dass Gott verherrlicht wird. Der will nicht das Seine. Und wenn er was macht, wenn er Gnade findet und Gott wirkt irgendwas Übernatürliches durch ihn, er ist ehrlich, um zu sagen, das war nicht ich, das war Gott. Ihm gebührt die Ehre. Immer versucht er, die Ehre auf Gott zu lenken. Um Jahre 1900, da fingen eben diese Kraftwirkungen des Heiligen Geistes vermehrt überall auf der Erde aufzutreten. Ja, man spricht ja von Erweckung weltweit. Aber wie der Herr Jesus gewarnt hat, da kamen auch die falschen Propheten. Auch in Deutschland musste man sich zu dieser Zeit mit dem Thema auseinandersetzen. Wie sollte man mit der pfingstcharismatischen Bewegung umgehen? Das war eine Frage. Es war wie diese Leute am Pfingsten, die haben all diese Zeichen gesehen und die haben gesagt, Petrus, was soll das? Andere haben sie verspottet, andere waren interessiert, andere haben auf gar keinen Fall gesagt und so weiter. Da musste man sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und ich gebe euch ein Beispiel, zum Beispiel die Berliner Erklärung. Ich weiß nicht, ob euch jemand dieser Begriff sagt. Sagt euch jemand die Berliner Erklärung irgendwas? Nee. Also die Berliner Erklärung wurde am 15. September 1909 in Berlin verfasst. Da hat sich die pietistische Gemeinschaftsbewegung hat sich zusammengetan und haben gesagt, Leute, USA, überall in der Welt, da kommen diese Manifestationen, die behaupten, dass das, was am Pfingsten passiert ist, auch noch heute gibt. Was machen wir jetzt? Wir sind so lange ohne. Was machen wir jetzt? Und am 15. September 1909, da haben sie eine Resolution verfasst, die haben sich erstmal von der pfingstcharismatischen Bewegung distanziert und zweitens haben sie auch gesagt, eigentlich ist es gar nicht von Gott, sondern vom Gegner. Wir haben gesagt, damit wollen wir gar nichts zu tun haben. Also da gab es richtig harte Worte, richtig harte Worte. Und das ist ein Dokument, was ihr auch noch heute zu lesen bekommt. Was interessant ist, dass sehr viele Christen dieser Meinung vertreten haben. Die haben gesagt, ja okay, puh, wenn die pietistische Gemeinschaftsbewegung das sagt und die wollen mit denen nichts zu tun haben, da wollen wir auch nichts zu tun haben. Und das war eine Resolution, was die verfasst haben. Jetzt, um ein bisschen zu erklären, was das mit Simson zu tun hatte. Ich habe 2006 im Erzgebirge ein netten Pastor kennengelernt. Er heißt, Alf Mudrich, genau. Alf Mudrich, er ist der Pastor der Bautzener Pfingstgemeinde und er hat in unserer Jugendgruppe damals im Erzgebirge hat man ein Seminar gehalten. Und da habe ich zum ersten Mal über die Berliner Erklärung gehört. Und das fand ich so faszinierend. Und warum ich das sage, ich will nicht sagen, ey, das kommt von mir, Gott hat mir gezeigt und irgendwie mich im Mittelpunkt stehen. Nee, das habe ich von Alf Mudrich gehört und er hat gesagt, Leute, das ist am 15. September 1909 passiert, Berliner Erklärung, die haben sich von den Kraftwirkungen des Heiligen Geistes distanziert. Und danach, was kam über Deutschland? Das kamen Kriege, da kam Judenhass. Da ist Deutschland wirklich in eine tiefe Grube hineingefallen, geistlich gesehen. Richtig tief gesunken. 6 Millionen Juden ermordet, getötet. Wirklich, wirklich ein Tiefstand, geistlich gesehen, für Deutschland. Das muss man einsehen. Das ging nicht gut geistlich. Und er sieht, also dieser Pastor Alf Mutterich, der sieht eine Verbindung zwischen Berliner Erklärung und diesem Tiefstand geistlich gesehen für Deutschland. Also ich mag Deutschland. Alles, wo Made in Germany steht, boah, hat einen richtig hohen Stellenwert. Aber geistlich gesehen, da gab es einen richtigen Tiefpunkt. Und dann dieser Pastor, der Bautzener Pastor Alf Mutterich, der hat gesagt, es ist wie diese Geschichte mit dem Samson. Ja? Gott schickt einen Richter, einen starken Mann, voll Heiligen Geistes, der hat übernatürliche Kräfte, der will Israel befreien, der will eine Stütze, eine Hilfe sein. Und da sagen die Israeliten, Junge, du machst uns zu viel Ärger, zu viel Krach mit den Philister. Es ist wahr, dass wir deren Sklaven sind und dass sie das Sagen über uns haben. Aber trotzdem lieber Sklave, lieber nicht zu sagen haben, als mit dir, der Anführer, immer Ärger und Krieg haben. Und da sagen sie weiter, wie ich ganz am Anfang gelesen habe, was haben die gemacht? Wir wollen dich binden. Wir wollen dich binden und an den Philister überliefern. Und was haben die Philister gemacht? Die haben gejubelt. Haben gedacht, wie blöd muss man sein. Die geben uns wirklich der stärkste Mann, der uns platt macht mit einem Knochen von einem Esel. Ja? Und er hat mal das Tor von einem Burg auf den Rücken genommen und ganz weit auf den Berg getragen. Also voller Power. Die geben uns den Jackpot in unseren Händen. Der Stärkste. Wie blöd sind die eigentlich? Ja, wir wissen ja die Geschichte, der Simson war nicht zu stoppen. Ja, der hat sich befreit, der hat sich der hat diese Gebinde gerissen und so weiter. Aber mir gefiel diese Idee ganz sehr. Prüft es. Wir sind in einer Gemeinde, wo ihr einfach sowas prüfen dürft. Es ist okay. Prüft es. Diese Idee, der Heilige Geist wurde gegeben und es gab Leute, die haben gesagt, no, wir wollen deine Hilfe nicht. Wir packen das schon. Wir wollen keine Kraftauswirkungen. Und dann verfasst man solche Sachen, ja, Berliner Erklärung, nee, das wollen wir nicht haben. Ne? Und es gibt auch heute Leute, die sagen, ich distanziere mich. Und ich will damit nichts zu tun haben. Aber wie vorhin gesagt, es gibt falsche Propheten, falsche Wunder, es gibt Trickser und total unwürdige Manifestationen, wo solche geistliche Freaks, die ziehen ihre Show in Gemeinden, wo du nicht mehr weißt, bist du in einem Zirkus oder bist du in einer Kirche? Und manche meinen, umso ausgefallener die Manifestationen sind, desto besser. Ja? Da muss man unterscheiden. Da muss man hinschauen. Verherrlicht diese Verhalten oder diese Manifestationen Gott oder nicht? Ist das eine Gemeinde erfüllt mit dem Heiligen Geist oder ist das ein Zirkus? Ist der Pastor ein Gesalbter Gottes oder ist es ein Clown? Da muss man unterscheiden. Ich glaube, wenn wir unterscheiden, da können wir uns selber einen Riesengefallen und auch der ganzen Bewegung. Wenn irgendwas da ist im Körper, was da nicht gehört, dann muss man einfach absondern und sagen, nee, das ist krank, das gehört nicht dahin. Und da müssen wir wirklich nüchtern sein. Aber wir dürfen auch nicht verschlossen sein und sagen, ich habe mal 100 Euro falsche Scheine in der Hand gehabt. Ich will nie wieder irgendwas mit 100 Euro Scheine zu tun haben. Sie sprachen zu ihm, wir sind herabgekommen, um dich zu binden und in die Hand der Philister auszuliefern. Wie dumm ist das denn? Der Heilige Geist als Helfer, gebunden und abgelenkt. Die haben sich einen riesen Schaden hinzugefügt. Wo eigentlich heute mein Schwerpunkt ist. Vielleicht hast du Sachen erlebt, vielleicht siehst du Sachen kritisch. Aber die Anwesenheit des Heiligen Geistes in deinem Leben, das bringt Kraftwirkungen mit. Du kannst Gott sagen, ich habe meine schlechten Erfahrungen gemacht, Gott. Ich habe unwürdige Sachen gesehen, ich habe lächerliche Sachen gesehen, aber ich will mich öffnen. Ich will mich dir zur Verfügung stellen als ein Instrument und bitte, benützt du mich so, dass es dir Ehre gibt. Benützt du mich. Willst du mir einen Traum schenken, was für die Gemeinde relevant sind, wo die Gemeinde gewarnt oder in eine gewisse Richtung gehen soll. Mach das. Gib dir Gott ein Wort der Ermutigung für deine Geschwister und der Heilige Geist in dir sagt, hey, das ist genau das Richtige, was du weitergeben musst. Sei offen für diese Manifestationen, denn der Helfer ist da zu helfen. Der Helfer ist da zu helfen. Die Gemeinde wird aufgebaut unter die Leitung des Heiligen Geistes. Immer nach dem echten 100er-Schein schauen. Auch wenn du 10 schon mal falsche hattest, schmeiß die anderen 10 weg. Immer gut unterscheiden. So, jetzt sind wir zum Schluss gekommen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Manches war ein bisschen zäh am Anfang. Es ist halt auch viel Bibeltext, weil um auf den Punkt zu kommen, muss man auch ein bisschen weit ausholen. So, dann, ich wünsche euch einen gesegneten Pfingstfest. Ich wünsche euch diese Offenheit und auch dieses Vertrauen zu Gott haben. Wenn ihr etwas Gutes von Gott bittet, er wird euch keine Schlange geben. Wenn ihr nach dem Heiligen Geist fragt und Auswirkungen, er wird dir keinen Dämon geben oder irgendeine Schlange. Und merke immer, egal was der Heilige Geist dir gibt, es ist zum Auferbauen der Gemeinde und hauptsächlich für die anderen da. Wird Gott dadurch verherrlicht oder wird Gott nicht verherrlicht? Manchmal muss man auch sein lassen. Gesegneten Pfingstfest. Schönen Sonntag. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Amen.